Deutschlandfunk, Information und Musik.
Nach dem Tod der deutschen Schauspielerin Hannelore Elsner, da gab es tagelang Nachrufe von Weggefährten, Freunden und Kollegen aus der Film- und Fernsehbranche. Und nicht selten war darin von einer Künstlerin, einer Ikone, ja gar von einer Diva die Rede. Was macht aber eine Diva aus? Und warum vermuten wir das vielleicht nicht unbedingt in unseren Breiten? Darüber habe ich mit der Anglistin und Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen gesprochen. Sie lehrt an der Universität Zürich, hat ein breites kulturwissenschaftliches Werk vorgelegt und hat vor vielen Jahren ein Buch zum Divenkult herausgebracht, in dem sie den Begriff recht weit fasst. Elisabeth Bronfen habe ich gefragt, die Diva ist kein Star. Was macht sie erhaben?
Für das Konzept der Diva, was ich versucht habe herauszuarbeiten, ist eigentlich genau die Unterscheidung zwischen Diva und Star entscheidend. Mich haben jene Figuren, Persönlichkeiten, Berühmtheiten interessiert, die sozusagen über die Gesetze und auch die Grenzen eines gegebenen Starsystems hinausreichen. Deswegen sprach ich von der Diva als eine Störung im Starsystem. Also Starsystem kann ja sehr vieles umfassen, hat einfach auch damit zu tun, wenn man jetzt doch mal zurück an Warhol denkt, der da behauptet hat, Leute hätten alle das Recht auf 15 Minuten Berühmtheit. Das heißt, Star sein kann wirklich jeder und das kann sehr flächendeckend sein. Bei der Diva aber geht es um etwas ganz Besonderes, finde ich zumindest. Und zwar, es hat mit einer Versehrtheit zu tun, auch mit der Idee, dass Diven wirklich an den Grenzen operieren. Sie gehen auch bis zur Grenze. Meistens sind es eben schon auch Figuren, bei denen man das Gefühl hat, die könnten auch an ihrer extremen Kreativität zerbrechen. Deshalb interessierten mich eben auch solche Figuren, die gerade über den Tod hinaus besonders berühmt wurden. Also Diva wäre eben deswegen auch als Begriff einzusetzen, weil dadurch schon etwas Göttliches, schon etwas Übermenschliches und eigentlich irgendwie auch etwas Tragisches ins Spiel kommt.
Während Sie sprechen, musste ich natürlich sofort an vielleicht den Prototyp der Diva denken, also an Maria Callas, vielleicht oder auch Jessie Norman. Die Callas starb 1977 vereinsamt. Sie war sehr diszipliniert, was auch eins der wichtigen Kennzeichen vielleicht einer Diva ist. So ein bisschen anachronistisch in unserer Zeit. Sie haben selber schon vom Göttlichen gesprochen. Was sind das? Moderne Marienfiguren oder engelhafte Wesen? Oder wir wünschen uns, dass es sie wären, so ein Stück weit entrückt und unnahbar. Also auch ein, Sie entschuldigen, in die wir in ein legitimes Bewunderungsverhältnis, in ein Adorationsverhältnis treten dürfen.
Das Entscheidende ist wirklich der Begriff der Bewunderung. Und insofern haben sie etwas Wunderbares. Man könnte sie auch als einen Aspekt des Wunders oder des Staunens verstehen. Und insofern, wenn man Maria Callas mit Jessie Norman vergleichen möchte, wäre dann für mich Maria Callas eben wirklich eine Diva, Jessie Norman hingegen einfach eine extrem erfolgreiche und auch sehr kreative und sehr begabte Sängerin. Und das eine hat mit einer Bodenhaftigkeit zu tun und das andere mit etwas Schwebendem. Bei der Bewunderung kommt für mich eher noch mit ins Spiel die Idee, sie haben etwas mit unseren religiösen Märtyrerinnen zu tun. Also nicht so sehr Engel, weil Engel ja fast schon zu ätherisch sind, sondern die Märtyrerinnen, die sozusagen das, wofür sie leidenschaftlich sind, auch bereit sind, wirklich physisch an ihrem Körper auf sich zu nehmen und als eine Art Projekt durchzuführen. Denn ich denke, das Entscheidende bei der Diva ist schon auch, das muss etwas sehr Körperliches sein. Also entweder, weil es eine Sängerin ist oder weil es eine Schauspielerin ist oder wenn man Politikerinnen oder auch Politiker nimmt, die dann mit ihrem Körper ihre politischen Anliegen vertreten. Aber eben diese Vorstellung, da ist schon etwas Fehlbares, Brüchiges und deswegen begeistern sie uns auch so sehr. Wenn sie einfach nur erfolgreich wären oder eben einfach nur bodenständig, einfach nur perfekt in dem, was sie tun, hat man vielleicht schon auch eine gewisse Bewunderung, aber die hält sich in Grenzen. Ich glaube, es ist dieses Fragile, was so entscheidend ist und vielleicht auch das Gefühl des Flüchtigen, dass man in diesem Moment das, was diese andere Figur, die Sängerin oder die Schauspielerin oder eben die Künstlerin oder auch die Politikerin vorführt, dass das in dem Moment ganz besonders intensiv ist, weil man ahnt, das ist nicht etwas Stetes, das wird es nicht sehr lange geben.
Wer von der Diva spricht, kann vom Launenhaften nicht schweigen?
Ja, das ist wahrscheinlich richtig. Also weil sie so sehr Teil dessen sind, was sie also die Botschaft, die sie verbreiten oder die Kunst, die sie vermitteln, sie überschreiten sie natürlich auch die Grenzen der Konventionalität und die Grenzen der Höflichkeit und sind eben stark von ihren Emotionen, von ihren Inspirationen, aber eben tatsächlich auch ihren Launen getrieben. Und ich glaube, Teil der Bewunderung, die man für Diven hat, hat auch damit zu tun, dass man bereit ist, das in Kauf zu nehmen. Also da sie bereit sind, alles aufs Spiel zu setzen, ist man selber bereit, auch alles in Kauf zu nehmen, was dafür nötig ist, dass sie sich derartig grandios inszenieren.
Der Tod Hannelore Elsners und die in Nachrufen viel beschworene Diva ist Grund für unser Gespräch. Wir sind in Deutschland ein verhältnismäßig divenarmes Land, wohingegen, sagen wir, Italien oder Amerika eher ein divenreiches Land ist. Stimmt meine Beobachtung oder ist das an Haaren herbeigezogen?
Nein, ich glaube, das ist absolut richtig. Und ich würde sagen, die Diva, also wenn man das eben sozusagen als eine zeitgenössische tragische Figur versteht, aber eben auch im Sinne von etwas Märtyrerhaften oder Heiligem, leuchtet es ja natürlich ein, dass in einer katholischen Kultur wie der italienischen, die ja gleichzeitig auch sehr stark theatral operiert, viel mehr Diven zu finden sind. Ich denke, es hat aber auch damit zu tun, dass man in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg eine gewisse Vorsicht gegenüber charismatischen öffentlichen Figuren hat. Und die Diva lebt natürlich von dieser Ausstrahlung, von so einer vitalen, charismatischen Ausstrahlung und davon, dass eben große Menschengruppen bereit sind, sich völlig auf dieses Charisma einzulassen. Das heißt aber natürlich nicht, dass die amerikanischen Diven, könnte beispielsweise auch Michael Jackson, über den jetzt im Moment sehr viel geredet wird, als so eine Art Diva verstehen, durchaus auch in Deutschland funktionieren.
Und kein Zufall, dass ein berühmter Kultfilm, ich weiß gar nicht mehr aus welchem Jahr, aber es muss irgendwann, glaube ich, Anfang der 80er gewesen sein, selber Diva hieß, nicht wahr?
Ja, das ist ein Krimi über eine
afroamerikanische
Opernsängerin, wenn ich mich richtig erinnere.
Das war damals ein Kultfilm. Ich glaube, wir waren noch Schüler. Also das muss, glaube ich, sogar Ende der 70er sogar gewesen sein. Ne? Ja. Oder ist es ewig her? Ne?
Ja.
Anyway.
Das passt aber nicht so rein. Das ist wirklich eher nur die Operndiva. Und ich denke, mit Operndiva meint man einfach nur eine großartige Sängerin, die eine große Gefolgschaft hat. Aber ich glaube, der Divenbegriff, so wie wir jetzt über ihn reden, bringt ja noch eine weitere Komponente hinzu.
Was Sie eben sagten, will mir einleuchten. Wir sind in Deutschland eher etwas reserviert, um nicht zu sagen, fast schon divenfeindlich, oder?
Ich glaube, in Deutschland ist eine gewisse Vorsicht, was die Verführbarkeit durch eine charismatische Figur betrifft. Und daher würde ich auch eher sagen, es ist so, dass man sehr zögerlich ist. Deswegen fällt es uns, glaube ich, auch, würde es uns jetzt auch, glaube ich, schwerfallen, viele Diven hier zu finden.
Das sagt die Kulturwissenschaftlerin und Zürcher Anglistin Elisabeth Bronfen über Diven.